Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Achtsam. Mit Mai Höeng und Diane.
Wir bekommen ganz viele Fragen von euch immer mal wieder zum Thema Meditation zum Beispiel. Also, wie lange soll ich das machen und wann wirkt es und wann nicht? Und soll ich lieber sitzen oder stehen oder wann ist es effektiver oder wie macht ihr das und so weiter? Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, jetzt mal nochmal über Meditation zu sprechen. Das haben wir hier in Achtsam vor 4 Jahren schon mal gemacht, aber das kann man gar nicht oft genug machen. Und deswegen machen wir es heute nochmal. Wir sprechen über Achtsamkeit und darüber, wie wir es benutzen können, praktizieren können und ja, trainieren können, damit es uns besser geht im Alltag. Und genau darum geht es. Du hast ganz viele schöne Antworten gesammelt für uns, Mahjong, ne?
Genau, aber wir werden heute gemeinsam noch Antworten sammeln, weil du meditierst ja auch viel, Diana.
Absolut. Es gibt ja auch immer verschiedene Antworten auf verschiedene Fragen und oft sind 2, 3 Sachen gleichzeitig auch wahr, was man auch fühlt, finde ich, wenn man sich der Achtsamkeit widmet. Also herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid, schön, dass ihr eure Zeit mit uns verbringt und Achtsamkeit praktizieren wollt, denn jeder, der, sei es in den Öffis, ja, in der S-Bahn, im Bus oder auch im Straßenverkehr unterwegs ist, egal als welche Art von Teilnehmer, weiß, Gelassenheit und Achtsamkeit ist sehr, sehr wichtig in unserem Alltag. Dr. Mai Höeng ist Autorin, Psychologin und Verhaltenstherapeutin und auch praktizierende Meditateurette.
Ist schlecht.
Meditierende,
ja.
Sagt man natürlich, ist klar. Ich bin Diane, ich bin Moderatorin, Keynote-Speakerin, Autorin und auch Meditateurette. Also wir meditieren regelmäßig, ne? Mhm, ja. Und auch in verschiedenen Settings und auch in verschiedenen Kontexten und mal zusammen und mal einzeln und getrennt und so weiter. Dann fangen wir mal wie immer ganz am Anfang an. Was ist denn Meditation? Also gibt es da, ne? Man hat ja immer so die Vorstellung, also pass auf, ich setze mich jetzt hin, ich mache die Augen zu, zack, bin ich irgendwie outgespaced, ja, ich bin in einer anderen Dimension und so. Das ist ja so ein bisschen so ein Vorurteil, ne?
Ja, also ich denke, dieses Bild von dieser einen Person, die da irgendwie ganz friedlich sitzt oder so, das im Schneidersitz oder im Lotussitz, das haben viele. Und ich finde das immer so spannend bei diesen Meditationen oder Definitionen, dass wir, wenn wir hier in Achtsam damit anfangen, gerade bei so Wörtern, die total, ne, Meditation, man hört das immer wieder. Wenn man aber genau guckt, ja, es gibt keine klare, einheitliche Definition wie mit vielem. Denn diese Praxis ist ja in so vielen religiösen und spirituellen Traditionen verbreitet. Und deshalb habe ich nur das gefunden, was so eine gute Schnittmenge ist, vor allen Dingen so ein bisschen aus der buddhistischen Praxis, weil viele Meditationsprogramme, die heute so praktiziert werden, die sind sehr stark angelehnt an buddhistischen Praktiken. Und da besteht Meditation aus 2 Aspekten, die wirklich verzahnt miteinander sind. Einmal Shamatha, was übersetzt sowas bedeutet wie aufhören, innehalten, ruhen oder auch stoppen. Und der 2. Aspekt ist Vipassana. Vielleicht kennt ihr dieses Wort Vipassana-Meditation, ne? Das bedeutet tiefes Schauen. Also das hilft uns quasi, Einsicht zu erlangen in etwas, ne? Also wenn wir zur Ruhe kommen mit unserem Körper, mit unserem Geist, der ja ständig irgendwas zu plappern hat, ne? Aber wenn wir dann in Ruhe sind, können wir auch kontemplieren und wirklich intensiv beispielsweise unseren Körper betrachten oder Themen auch tatsächlich. Man kann ja zu bestimmten Themen auch meditieren. Und das ist dann diese tiefe Einsicht. Und je nachdem, in welchem kulturellen Kontext wir uns befinden oder welche Praxis wir dann üben, gibt es verschiedene Ziele und auch Meditationsobjekte. Mal achtet man auf den Atem oder es gibt manche Gruppen, die spezialisieren sich während der Meditation oder achten auf eine bestimmte Gottheit. Musik wird gehört oder man wiederholt Sätze, Mantren oder so oder auch Werte oder Visualisierung. Das ist sehr, sehr unterschiedlich.
Aber es gibt auch Gemeinsamkeiten, weil das Ziel ist ja schon sehr ähnlich, ne? Nämlich einfach jetzt im Jetzt zu sein, oder?
Ja, ich finde das auch so wunderschön, wenn wir uns viele Traditionen, Religionen und Gruppen angucken, dass es im Grunde genommen so eine Gemeinsamkeit hat. Die Meditationspraxis ist ja letzten Endes dafür da, dass wir lernen, unseren Geist zu beruhigen. Also ich habe irgendwo mal gelesen, was ich sehr schön finde, das Grundrauschen des Geistes zu dämpfen. dass wir innerlich einkehren können, ne? Und dieses kontinuierliche Zurückbringen der Aufmerksamkeit, sei es auf den Atem oder ein anderes Objekt, ne? Also ich stelle es mir immer wie so ein Pendel vor. Es pendelt nach außen, sei es ein Gedanke, eine Erinnerung oder irgendwas, ja. Oder wir hören den Wecker und dann kommen wir wieder zurück zu unserem Atem oder etwas anderes und immer dieses Hin und Her pendeln, dass wir immer feiner werden, besser darin werden, damit wir innerlich einkehren können und zur Ruhe kommen tatsächlich.
Und dazu gibt es sogar ja auch Tätigkeiten, die mit Meditation in Zusammenhang stehen. Du hast es eben gesagt, manche Kulturen zum Beispiel tanzen, um in diesen Zustand zu kommen, ne? Achtsam. Oder wir haben auch schon übers Musizieren hier in Achtsam gesprochen. Das ja Musizieren, wenn man ein Instrument übt und lernt und praktiziert, das ist ja auch Achtsamkeit, weil man komplett im Jetzt ist und genau bei dem, was der Körper zum Beispiel tut, während er meinetwegen Geige spielt, oder?
Ja, also das ist ja das Faszinierende, diese äußere Form, was wir tun. Wir können ja auch im Gehen meditieren. Das geht ja auch, eine Gehmeditation zu praktizieren. Wenn wir aber wirklich da sind, im Hier und Jetzt und vor allen Dingen diese Verbindung von Körper und Geist, dass es nicht getrennt ist, ja. Das hört sich auch wieder so, oh, Körper und Geist zusammen, aber ganz oft im Alltag, guckt mal genau hin, da macht unser Körper irgendwas. Wir gehen zum Beispiel irgendwie zur nächsten U-Bahn-Station und im Kopf denken wir schon an heute Abend, an nächste Woche oder so. Wir sind nicht vereint. Und wenn wir das aber machen, zum Beispiel gehen oder wir spielen ein Instrument, sind jetzt in diesem Moment oder wir hören Musik. Also ich finde, das hat ja schon was Transzendentes fast. Also wir steigen über uns hinaus irgendwie so. Ne? Wenn wir wirklich da sind, das ist der Wahnsinn. Also es ist eher die Sache, wie wir Dinge machen können. Dann kann, oder auch beten kann auch eine Form von Meditation sein. Ja?
Kalligraphie, Gärtnern. Wir haben auch eine Folge zum Gärtnern hier in Achtsam schon mal gemacht. Yoga ist quasi auch eine Art von Meditation mit dem Körper. Also wir haben ja auch schon eine Folge über Yoga gemacht. Ich finde wirklich, Yoga ist, also ist für mich eine, ne, wenn man so in diesem Sweet Spot ist zwischen, es ist zwar anstrengend, aber nicht zu anstrengend, also es ist händelbar, ja, dann bin ich auch so im Jetzt und atme und fühle meinen Körper und versuche nicht umzufallen, die Balance zu halten und gleichzeitig regelmäßig zu atmen. Und also mehr kann man auch gar nicht, also finde ich, ne, jeder hat ja seine eigenen Praktiken, aber Yoga ist für mich auch eine ganz tolle Art der Meditation. Qigong machst du ja auch, haben wir auch schon drüber gesprochen, ist ja auch eine Art der Meditation.
Ja, ich sag das immer, wenn ich das anleite, selbst übe oder so. Das ist Meditation in Bewegung. Da bewegen wir unseren Körper mit. Und für viele Menschen, die zum Beispiel unruhig sind oder so, später sprechen wir auch noch über Schwierigkeiten in der Meditation, da kann es einfacher sein, wenn wir das mit einer Bewegung koppeln.
Aber wir können stundenlang darüber reden. Wir wollten jetzt aber weiter Fragen beantworten, nämlich wie zum Beispiel die Frage, woher kommt Meditation eigentlich? Also was sind die Ursprünge? Weil wenn man da anfängt, sich damit zu beschäftigen, dann kommt man immer weiter nach hinten und denkt, okay, im Grunde haben Menschen schon immer meditiert, oder?
Ja, und das ist einfach total spannend. Also eines der ältesten Belege für Meditation stammt aus Mohenjo-Daro, einer Stadt der Induskultur, also aus der Bronzezeit. Und das war circa 2500 Jahre vor Christus, ne? Also im heutigen Pakistan. Und da haben Archäologen so ein Steinsiegel gefunden. Und auf diesem Steinsiegel sieht man eine Figur mit so einer, ja, sieht aus wie so eine Büffelhornkrone quasi. Und diese Person sitzt auf einem Thron mit abgeknickten Bein, quasi wie in so einer Yoga-Position oder so ein Lotus-Sitz, ja. Und die Archäologen, die haben das halt so interpretiert, dass diese Figur so ein vedischer Gott ist und das ist quasi so ein Vorläufer von der Hindu-Gottheit Shiva. Und da sagen sie, sieht man diese Gottheit meditieren. Also das war auf diesem Steinsiegel. Die frühesten schriftlichen Zeugnisse zur Meditation, die stammen aus den Veden. Das sind heilige Schriften aus dem Hinduismus, circa 1500 Jahre vor Christus. Und da wird schon empfohlen, wenn man die Silbe Om mit jedem Atemzug wiederholt, das symbolisiert quasi den Urklang aus dem Universum, dass man dann auch lernt, Leiden zu überwinden, im Hier und Jetzt zu sein. Und dann das, was wir heute so kennen aus dem Buddhismus, das ist circa 500 Jahre vor Christus, Siddhartha Gautama, ein Prinz des Shakya-Clans, der hat quasi sich mit 29 Jahren auf die Suche gemacht, irgendwie die Antworten ja für sein Leben zu finden und auch anderen zu helfen, wie kann ich Leiden verringern, und dann Meditation entwickelt. Also das ist irrsinnig. Also das ist ja nur das, was überliefert ist. Ja? Also,
und es gibt auch noch natürlich Meditation aus dem Christentum. Im Islam ist davon die Rede, im Judentum auch, ne?
Ja, ja, ja. Und da sehen wir, und mich berührt das immer so zu sehen, wie viel wir doch gemeinsam haben, wie, egal an welchem Punkt, zu welcher Zeit wir auf dieser Erde waren, Menschen haben einen innerlichen Drang dahinter, mit ihrem Geist zu arbeiten, sich zu versöhnen, würde ich fast sagen, ja. Und deshalb ist für mich, wenn Leute sagen, boah, Achtsamkeit oder Meditation ist so ein Trend, dann finde ich, ist es ein ganz schön langer Trend, oder?
Es ist so wie der Trend Atmen.
Ja, genau.
Der setzt sich auch durch, hat sich irgendwie durchgesetzt. Ich mag den. Einatmen, ausatmen, herrlich. Könnte ich den ganzen Tag lang machen. Eine weitere Frage, die oft gestellt wird, ist, in welcher Körperhaltung? Wir haben dem ja jetzt schon so ein bisschen vorausgegriffen, indem wir über Yoga und Qigong und Gehmeditation gesprochen haben. Aber ich war mal bei einem Meditationskurs und da war das total lange Thema. Also da wurde ganz lange so darüber diskutiert, wer denn in welcher Haltung sitzen möchte. Da gab es dann diese kleinen Holzschemel. Haben die einen bestimmten Namen? Weißt du, diese kleinen Holz?
Ich nenne die immer so Bänkchen, Holzbänkchen. Ja, genau. So, die sehen so, ja, genau.
Die gab's, dann gab's noch so Kissen, diese runden Puffy-Kissen so. Dann manche saßen im Schneidersitz und manche saßen auf den Unterbeinen oder auf den Knien. Das finde ich ja ganz unangenehm. Ich glaube, das mögen meine Knie gar nicht. Aber da war so ein bisschen die Frage, ob es quasi eine Position gibt, die besser ist als eine andere.
Also ich meine, grundsätzlich können wir sagen, man kann in jeder Position meditieren. Also und es gibt wohl auch, also ich habe noch keine Studie dazu gefunden und das, was ich rausgefunden habe, dass es eine Studie gibt, die irgendwie sagt, es gibt eine unterschiedliche Effektivität, je nachdem, in welcher Körperhaltung wir sind. Da finde ich es sehr, sehr wichtig, guckt halt, also spürt in euren Körper hinein. Meditation ist nichts Theoretisches, sondern etwas Erfahrbares. Und wenn wir mit Körper und Geist, wenn wir sitzen wollen, vor allen Dingen später auch länger sitzen wollen, sollte das möglichst angenehm sein. Also wir können auch ganz normal auf dem Stuhl sitzen, ne? Und es gibt halt diesen Lotussitz, den viele halt irgendwie so kennen. Das sieht aus wie so ein Schneidersitz, nur die Füße, die sind auf den Oberschenkeln. Und das tut schon ein bisschen weh auch. Ja. Also das finde ich, ne? Ich sitze gerne im halben Lotus oder das, was du sagtest, im Knien. Das mag ich aber auch gerne. Also ich kann so knien, nur wenn ich jetzt sehr lange sitze, dann irgendwann schlafen die Beine auch ein. Das mit dem Bänkchen habe ich mal probiert, aber das ist irgendwie nicht so meins. Und auf dem Meditationskissen, so habe ich das gelernt, sagt man, man soll im vorderen Drittel sitzen, ja. Also nicht so total irgendwie so drauf oder hinten. Das Ziel, was empfohlen wird, ist, dass wir quasi so eine Dreipunkthaltung haben, sodass die beiden Knie im Kontakt mit dem Boden sind und das Gesäß, der Po, ist ja auch auf dem Kissen, sodass an diesen drei Punkten die zwei Knie vorne und hinten, der Po, im Kontakt mit dem Boden sind. Und bei großen Menschen, das Problem habe ich nicht, weil ich nicht so groß bin, ist es manchmal so, wenn sie sich hinsetzen, die Knie fliegen in der Luft. Also die sind gar nicht im Kontakt mit dem Boden und das ist dann alles eine sehr wackelige Konstruktion. Und da könnt ihr das variieren, indem ihr einfach das Sitzkissen erhöht, also schon direkt ein hohes Sitzkissen habt oder zwei Sitzkissen nehmt oder Sitzkissen unter eure Knie legt, weil so sitzt man viel, viel stabiler. Also das ist ein Game Changer. Ja.
Oder eben auf einem Stuhl, hast du eben auch gesagt.
Ja, genau.
Man kann
das geht
tatsächlich
auch, ja.
Einfach, also ich glaube, vielleicht auch in der westlichen Welt ist es wahrscheinlich, also man ist diese Position auf einem Stuhl zu sitzen, mit der ganzen Po-Fläche, sage ich mal, sind wir am gewohntesten, ne? Könnte ich mir vorstellen. Da schläft auch nichts ein. Im besten Fall.
Ja, also ich würde dann sagen, wenn ihr einen Stuhl nehmt, setzt euch auch auf den ersten Drittel des Stuhls, so dass die Füße dann gut im Kontakt mit dem Boden sind. Und wenn auch da, wenn man zu klein ist, also ich nehme mir dann noch ein Sitzkissen nach unten unter die Füße, damit ich wirklich gut sitzen kann und nicht meine Füße so rumbaumeln. Das passiert manchmal.
Oh Gott, wie klein bist du denn? Bist du kleiner als ich?
Weiß ich nicht, 1,65?
Ja, ich bin 1,67. Okay.
Ja, ist ein
bisschen. Und dann gibt's ja noch die wunderbare Gehmeditation. Du hast es gesagt, ne? Für viele ist auch die Vorstellung, irgendwie still zu sitzen und zu atmen, auch erstmal vielleicht eine Horrorvorstellung, weil wir sind ja alle immer super busy und rennen immer von A nach B und haben To-Do-Listen und haben irgendwelche Dinge, die wir machen sollen. Dann sind wir so ein bisschen konditioniert durch das ewige Klicken und Swipen und Wischen und Liken. Und Reels gucken und TikToks gucken, ne, alles muss schnell gehen und so. Das heißt, wir haben uns als Menschheit, ich sag jetzt wir, ne, dann meine ich immer so, wir Menschen haben uns ja jetzt in der Postmoderne auch dazu selber konditioniert, dass alles immer zack, zack, zack schnell gehen muss und sofort wieder ein neuer Reiz und sofort wieder die nächste Dopaminportion und so. Das heißt, es ist, wenn man noch nie meditiert hat, vielleicht einfach auch ein bisschen hochgegriffen, dann sofort irgendwie, keine Ahnung, 30 Minuten lang still zu sitzen, dann kann man gehen.
Ja, man kann gehen, aber fangt bloß nicht mit 30 Minuten an, wenn ihr noch nie
gesessen habt. Ja, genau.
Fangt mit 5 Minuten absolut an. Und beim Gehen ist es so, das ist auch wieder so eine Typsache. Also wenn wir Gehmeditation praktizieren, möchten wir unsere ganze Aufmerksamkeit auf unsere Schritte lenken. Ja, also, und oft ist es ja so, wir laufen oder gehen von A nach B und wissen gar nicht, wie wir von A nach B gekommen sind. Wir sind einfach dann da und haben auch immer ein Ziel. Ich muss möglichst schnell dorthin gehen. Es gibt ja auch Studien, die sich angeguckt haben, in welchen Städten dann zum Beispiel schnell gegangen wird. Das korreliert oft mit so Städten, die, also zum Beispiel Frankfurt ist so eine Stadt, die Menschen gehen sehr schnell. Das ist so eine Business City, ja? Und wir sind super konditioniert, ja. Und die Anleitung ist quasi, erstmal langsamer zu gehen, damit wir aus diesem Automatismus rausgehen. Und dann können wir in einer Variation unsere ganze Aufmerksamkeit auf unsere Schritte lenken, also wirklich gucken, wie berührt unser Fuß den Boden. Ich habe das noch nie ausprobiert, aber es gibt viele, die mir erzählen, die haben so, wie heißt das, Zehenschuhe oder so? Also das sind Barfußschuhe, ja, genau. Da soll es wohl sehr intensiv sein, ja. Das Gefühl, oder halt tatsächlich im Sommer oder wenn es warm ist, barfuß gehen. Und was ihr auch machen könnt, ist, ihr kombiniert euren Atem mit euren Schritten. Also ihr messt zum Beispiel, wie viele Schritte braucht meine Einatmung und wie viele Schritte meine Ausatmung? Also, und das unterscheidet sich vielleicht. 3 Schritte für die Ein- und 4 Schritte vielleicht für die Ausatmung oder ist es auch anders, ne? Und dann verbinden wir quasi so wieder unseren Körper mit unserem Geist. Wir geben unserem Geist die Aufgabe, zähl mal mit und sind dann total dabei, damit wir nicht abgelenkt sind. Und als Krönung können wir noch ein leichtes Lächeln aussetzen, ja, einladen. Und so können wir dann Gehmeditation praktizieren. Aber was ich auch noch sagen wollte, das war bei mir zum Beispiel so, weil ich bin eine Person, ich gehe relativ schnell und am Anfang, das war total quälend für mich, also vor allen Dingen in so einer großen Gruppe so ganz langsam zu gehen. Ich habe gedacht, was soll das? Ich
will hier weg.
Mein Gleichgewicht. Ja, doch, wirklich. Ich habe gedacht, was ist das hier? Ich fand das total quälend und so wandelt sich das. Also jetzt liebe ich die Gehmeditation sehr, vor allen Dingen, wenn auch starke Emotionen aufkommen, finde ich es manchmal leichter als zu sitzen damit, ne?
Ja. Ja, aber es ist alles erstmal, genau, raus aus diesem Hamsterrad. Ist das witzig? Ich musste auch gerade dran denken. Gerade gestern, ich hatte keine Termine. Ich war einkaufen und ich bin auch recht schnell bei allem, was ich tue. Und ich dachte noch so, also ich weiß ja, meinem Nervensystem tut es jetzt gut, wenn ich alles nur halb so schnell mache. Ich habe ja keine Termine. Ich muss ja nirgendwo sein. Natürlich will mein Unterbewusstsein aber so schnell wie möglich einkaufen und so schnell wie möglich zu Hause sein, so schnell wie möglich Abendbrot kochen, so schnell wie möglich Abendbrot essen und so weiter, ne? Also so die Dinge, die wir halt so zu tun haben in unserem Alltag. Aber ich habe mich dazu gezwungen und habe gesagt, pass mal auf, du gehst jetzt ganz langsam einkaufen. Du beeilst dich nicht, weil du hast keinen Termin. Du musst nirgends sein. Es gibt keinen Grund, sich zu beeilen, außer dein postmodernes Gehirn, das permanent im Stress ist, weil es meint, es müsste sich beeilen. Also ich habe quasi ich habe eine Einkaufsmeditation gemacht.
Schön, wundervoll.
Kann man alles machen.
Ja.
Dann gibt es natürlich immer die Frage, die berechtigt ist, aber auch recht komplex und schwierig, nämlich welche Wirkung kann denn das alles haben? Also was bringt mir das? Ne? Wir machen jetzt seit 4 Jahren hier Folgen von Achtsam und haben sehr viele verschiedene Wirkungen, auch in Studien belegt, immer wieder besprochen hier in diesen Folgen. Aber da es ja explizit hier um die Meditation geht, muss ich diese Frage, Mahjong, natürlich stellen auch.
Ja, ich finde diese Frage auch total wichtig. Also es gibt ja, ne, also welche Art von Meditation bringt mir welches Ergebnis? Ja. Vorhinweg möchte ich vielleicht sagen, man kann das natürlich auch kritisch betrachten, diese Frage, weil Meditation in westlichen Gesellschaften hat ja vor allen Dingen mit diesem Programm MBSR so total Zustimmung gefunden. Das ist diese achtsamkeitsbasierte Stressreduktion, ne? Also und da ist ja in dem Namen schon drin, das Ziel dieses Achtsamkeitsprogramms ist es, Stress zu reduzieren. Ja, also man will irgendwie was wegbekommen, was unangenehm ist. Ne? Und das gibt es ja auch, tausende von Studien haben belegt, dass dieses MBSR, das Achtsamkeit hilft dabei, Achtsamkeitsmeditation, will ich gar nicht wegreden, aber Meditation ist noch so viel mehr. Und das ist etwas, wo ich euch auch einlade und Diane, die geht es ja auch so, ne? Wenn man das praktiziert, dann man erlebt das ja. Es ist nicht nur dieses, oh, ich bin dann weniger angespannt oder so oder ich fühle mich entspannter, sondern da kommt noch so viel mehr. Man ist im Alltag noch so viel dankbarer, fühlt sich wohl und ist mitfühlender. Da haben wir auch noch was dazu. Aber das ist so schwer, das so zusammenzufassen, weil diese Programme haben halt oft so einen Namen. Man macht das um dies und das. Und dabei ist es so was Holistisches, was so alt auch schon ist. Und früher, da hat sich keiner hingesetzt und gesagt, naja, ich mache jetzt das Programm, um dies und das zu erreichen. Also das ist so der kleine Kritiker, der so kam, als ich diese Frage so gesehen habe, die aber total berechtigt ist natürlich.
Absolut. Ja. Es gibt ja auch ganz viele Leute, die sagen, Meditieren ist nur von irgendwelchen Firmenbossen ein Ziel, damit die Menschen effektiver arbeiten. Was ja auch natürlich, gerade wo du eben wieder aufgezählt hast, seit wann wir als Menschheit schon meditieren, absoluter Unsinn ist. Ja? Also erstmal kann man niemanden dazu zwingen. Man kann nicht anordnen, du meditierst jetzt und wirst achtsam. Also es funktioniert einfach nicht. Entweder man hat tatsächlich Bock drauf, achtsamer zu werden und macht es dann und praktiziert es selber. Es gibt natürlich Programme in Firmen, da haben wir auch schon drüber gesprochen, die Achtsamkeitstrainingsprogramme sind. Aber auch da muss man sich ja selber entschließen, freiwillig mitzumachen. Und wenn man denkt, na, ich werde ja jetzt aber nicht meditieren, damit ich dann effektiver arbeite und für meinen Boss mehr Geld einspiele, dann wird es sowieso nichts. Und dann hat man auch die ganzen positiven Effekte, von denen du eben gesprochen hast, dann sowieso nicht und der Boss auch nicht. Und überhaupt ist das alles ein Konstrukt, was wir Menschen wieder gemacht haben. Sprechen wir aber trotzdem über die Wirkung, die wir erzielen können, obwohl wir natürlich nicht unbedingt auch mit dieser Intention meditieren müssen, weil wenn wir wieder etwas tun, um etwas zu erreichen, konterkarieren wir den ganzen Vorgang auch so ein bisschen. Ne?
Das stresst auch so. Also tatsächlich ist es auch so beim MBSR, nicht, dass ich irgendwie MBSR-feindlich bin, das stimmt überhaupt nicht, ich finde das Programm toll. Ne? Da sagen sie, die Teilnehmenden sollen ihre Ziele auf ein Blatt Papier draufschmeißen und dann schmeißen sie es weg danach nämlich. Ne? Also loslassen von Zielen, so fangen die damit an. Und das Erste, was wir haben, natürlich die Achtsamkeitsmeditation. Ja, das ist die Meditation, wo es darum geht, in den gegenwärtigen Moment zurückzukehren, über beispielsweise den Atem als Anker. Also, dass ich immer wieder beobachte, aha, ich atme ein und aus, wie fühlt sich das in meinem Körper an? Das hört sich einfach an, ist überhaupt nicht einfach, weil unser Geist ja ganz viele andere Geschichten lieber machen will, als im Hier und Jetzt zu sein. Und eine Form neben diesem achtsamen Sitzen ist zum Beispiel der Bodyscan. Da gehen wir mit unserer Aufmerksamkeit durch unsere Körperregionen und beobachten, welche Körperempfindungen wir wahrnehmen können. Und das verbessert wirklich nachweislich auch die sogenannte Interozeptionsfähigkeit, also dass wir viel besser unsere Körpersignale wahrnehmen können, erkennen können. Und das ist natürlich wiederum sehr, sehr wichtig, damit wir auf unsere körperlichen, aber auch geistigen Bedürfnisse eingehen können. Ohne das funktioniert das nicht. Und natürlich erleben wir dann auch eine Stressreduktion. Unser Körper ist nicht so in Alarmbereitschaft. Es kann auch eine entspannende Wirkung haben, dieser Bodyscan, aber muss nicht immer sein. Also die sagen das auch immer so. Wir legen uns jetzt nicht hin, um jetzt uns zu entspannen, weil manchmal, wenn wir uns hinlegen und wir haben eigentlich ganz dolle Anspannung, dann merken wir erstmal diese Verspannung. Das ist gar nicht so entspannend.
Ja, es wird dann erstmal schlimmer, weil dann liegen wir da und sind allein mit unserer Anspannung und können nicht weglaufen oder irgendwie mit jemandem quatschen oder uns ablenken oder irgendwie scrollen oder Netflix gucken, sondern dann zack, ist sie da, in your face. Ach, ich liebe den Bodyscan. Ist das zufällig die Übung für heute?
Leider nicht, aber ich kann sie wieder mitbringen, das nächste Mal dann.
Es wäre mal wieder Zeit bald für einen Bodyscan. So, ja. Und dann hast du noch eine Meta-Analyse mitgebracht, was ja natürlich total genial ist, weil Meta-Analysen bedeuten ja, dass viele, viele, viele Studien angeguckt wurden und da wurde geguckt, was dann das Ergebnis ist. Ne?
Genau, das ist immer ein gutes Zeichen, weil das bedeutet, dass es schon gute, randomisiert kontrollierte Studien gibt. Das ist von Curie et al. 2015 erschienen im Journal of Psychosomatic Research und die haben MBSR, dieses Programm, von dem wir gerade gesprochen haben, bei gesunden, nicht klinischen Probanden untersucht. Es waren 29 Studien, die eingeschlossen wurden und da zeigt sich ganz klar eine signifikante Reduktion von Stress, aber auch Depressivität, Ängstlichkeit und eine erhöhte Lebensqualität. Also das zeigt wirklich auch, und aber auch hier zu sagen, MBSR ist auch schon ein hartes Programm. Ne? Ihr macht das 8 Wochen lang dann, jeden Tag 45 Minuten committet man sich dann zu meditieren, sei es der Bodyscan oder Sitzmeditation oder so, da kommen auch diese guten Effekte her, weil man dann auch wirklich intensiv praktiziert.
Und es hilft auch gegen Schmerzen bei chronischen Schmerzen. Ne?
Ja. Das ist neben der Stressreduktion als ursprüngliches Ziel für das Programm war es auch, wie können wir diesen ganzen Menschen helfen, die chronische Schmerzen haben, die nicht ein Leben lang nur mit Schmerzmedikamenten auskommen wollen und wer schon mal eine heftige Migräne hatte oder so. Also ich ziehe meinen Hut vor Menschen mit chronischen Schmerzen, weil wenn ich das mal habe, so einen Tag mit Migräne, boah, ich werde so wehleidig und ich nerv mich dann auch echt selbst und ich bin dann richtig grumpy und dann denke ich immer an diese Menschen mit chronischen Schmerzen, die das jeden Tag mit sich ausmachen müssen. Und dass dann beispielsweise MBSR hilft, ja, ein Programm, dass diese Menschen mehr Lebensqualität haben, weniger Schmerzempfinden dann auch haben, das ist ja schon Wahnsinn. Ja,
man lernt eben auch damit zu leben. Ne? Also ich habe immer mal wieder auch so mit Menschen gesprochen, die chronische Schmerzen haben, die sagen immer, ja, das kann man so schlecht beschreiben, weil wenn das immer da ist, dieser Schmerz, du möchtest ja trotzdem mal ein Eis essen. So, also ne, jetzt so banal, wie das klingt, aber ne, mit diesem Grundrauschen an Schmerz zu leben, ist ja natürlich ein wahnsinniger Kraftakt. Genau, und die beschreiben aber immer, also oder beziehungsweise sagen oft, dass es eigentlich nicht zu beschreiben ist, wenn man das nicht selber gefühlt hat. Wir sprechen auch über Gefühle hier immer wieder in Achtsam, weil eben die Meditation, und das kann ein weiterer Outcome sein, ein weiterer Wirkfaktor der Meditation, ist eben auch langfristig der Umgang mit Emotionen und Gefühlen, weil da haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Wir haben alle Gefühle, wir sind Menschen, jeder Mensch hat Gefühle, auch wenn die sich anders äußern, aber damit eben so umzugehen, dass es uns gut tut und nicht noch schlimmer eine Situation macht, ist ja ganz, ganz wichtig.
Ja, also Achtsamkeit ist eine Form, wie wir unsere Emotionen regulieren können. Ich habe oft diese Metapher von einer Heizung, wo wir auch den Regler ja verstellen können. Ne? Und wenn es eine kaputte Heizung ist, dann ist die vielleicht, feuert die direkt irgendwie so auf 5 oder so. Ist viel zu überhitzt. Ne? Und mit der Achtsamkeit können wir lernen, so auch so ein Wellenreiten an Emotionen. Da kommt eine Welle von Emotionen. Wir bleiben dabei, weil wir wissen, da kommt jetzt die Spitze, aber dann fällt sie ab. Und wir erliegen ihr nicht. Ne? Also manchmal, gerade wenn ich Patienten erlebe, die sind dann so verzweifelt, weil da so eine, zum Beispiel eine Welle von Hoffnungslosigkeit kommt. Ne? Und dann sage ich so, aber es ist hart, aber sie können damit umgehen. Also da reichen schon ein paar Atemzüge, wenn man gut damit geübt hat. Also das ist auch schon wahnsinnig, wie kraftvoll das ist. Und da sind wir wieder bei der Selbstwirksamkeit natürlich ganz schnell, ne? Wenn wir lernen, selbst mit unseren Gefühlen umgehen zu können.
Und Meditation hilft uns dabei, weniger in den Erzählermodus zu stecken und zurück zum Daseinszustand zu kommen. Was bedeutet das? Also ich glaube, ich weiß es, weil ich schon so lange trainiere, aber vielleicht kannst du das auch noch mal ein bisschen mehr erklären.
Ja, also wir Menschen oder der Geist von uns hat ja oft diese Tendenz oder Gewohnheit, dass wir von einem Thema zum nächsten springen und wir denken oft an die Vergangenheit und auch an die Zukunft. Und wenn ihr mal guckt, der gemeinsame Nenner dieser Geschichten, Erzählungen, ist oft, wir sind die HauptdarstellerInnen in diesen Erzählungen. Es geht eigentlich sehr viel um uns, ja. Wir sorgen uns, wie wird die Zukunft sein für uns. Wir grübeln über die Vergangenheit, das und das lief nicht gut, man hat mich hier und da mal bewertet und so. Also es geht ständig um uns, und Neurowissenschaftler haben halt dieses sogenannte Default-Mode-Netzwerk in unserem Gehirn festgestellt. Das ist quasi die Standardeinstellung, wie bei einem Computer oder so, ne? Dass wir immer wieder in dieses selbstbezogene Denken rutschen. Der Geist springt hin und her und ist quasi zerstreut. Und das Krasse ist einfach, ja, dass durch Meditation, durch eine kontinuierliche Praxis der Meditation, diese Aktivität des Netzwerks, des Default-Mode-Netzwerks, gesenkt werden kann. Also es ist nicht nur ein Areal, es sind mehrere Areale, die daran beteiligt sind. Aber dann im Grunde genommen steigen wir aus diesem Erzählermodus raus, gehen raus aus diesem Ego, wo es immer nur um uns geht, sondern wir verweilen wirklich in diesem gegenwärtigen Moment, sind bei dem Atem oder so und eben nicht bei irgendwelchen Erzählungen über uns. Und das ist, finde ich, mitunter eines der krassesten Dinge und Wirkfaktoren, wo ich jedes Mal so denke, wow, Wahnsinn.
Ja, vor allem, weil wir ja auch immer denken, dass dieser Ego-Modus, also dieser Erzähler, diese Erzählerin, die wir in unserem Kopf haben, dass der oder die immer die Wahrheit sagt. Mhm. Das wollte ich auch nochmal, weil das da, wenn wir da nicht aufpassen und da hilft uns eben die Meditation, dann glauben wir alles, was diese Person, die in unserem Kopf spricht, sagt. Und diese Person sagt aber nicht die Wahrheit immer, obwohl wir das denken, aber die sagt alle möglichen Sachen, die plappert Sachen nach, die vielleicht mal unser Opa gesagt hat oder die wir irgendwo gelesen haben oder die wir durch Filme und Serien, Bücher und Märchen eingeprägt haben, oder das ist doch Common Sense in meiner Kultur, das macht man doch so oder das haben wir schon immer so gemacht, und all dieses Geplapper da in unserem Kopf ist ja nur ein Medley, ein Best-of und ja, ein Mix aus allen möglichen Inputs, Einflüssen, die wir jahrelang, jahrzehntelang, je nachdem wie alt wir sind, aufgenommen haben und dann für wahr gesehen haben und integriert haben und dann plappert das irgendwas. Sowas wie, du bist nicht gut genug, du kannst es nicht, du konntest es in der Schule schon nicht, dein Mathelehrer hat damals gesagt, du kannst es nicht, deine Deutsch- oder Musiklehrerin hat gesagt, du bist absolut talentfrei und das ist dann, das plappert dann die ganze Zeit in unserem Kopf und wir nehmen das wahr als Wahrheit, verhalten uns dementsprechend und formen unsere, tada, wir haben es schon ganz oft gesagt, Glaubenssätze und unsere Glaubenssätze wiederum determinieren das, was wir tun jeden Tag, die determinieren das, die halten das fest, was wir an Möglichkeiten sehen und damit auch unsere ganze Realität. Das heißt, diese Meditation macht uns freier und lässt uns mal ein bisschen neu denken und zu sagen, ja gut, aber was wäre, wenn die Stimme gar nicht hundertprozentig recht hat? Was ist, wenn es genau anders ist? Was ist, wenn ich vielleicht doch Talent habe zum Blockflöte spielen? Oder total gut rechnen könnte, wenn es mir Spaß machen würde in einem anderen Setting ohne Druck? Kann ja alles sein. Dann gibt es noch, weil wir ja über die verschiedenen Arten der Meditation gerade sprechen. Also wir hatten schon die Achtsamkeitsmeditation, wir hatten Umgang mit Emotionen und Gefühlen. Dann haben wir noch die Metta-Meditation, die liebende Güte-Meditation, die auch immer wieder ein Star in unseren Folgen ist.
Ja, genau. Also die erfreut sich ja auch einer großen Popularität. Viele Menschen haben da Zugang zu gefunden. Und ja, Mitgefühl, das ist besteht aus zwei Teilen. Einerseits, dass wir ein Bewusstsein, so eine Sensibilität haben, dass jemand oder wir selbst leiden und die Absicht, dieses Leiden zu lindern. Und das ist eine auch ja seit dem Buddhismus halt so eine alte Meditation, also 500 vor Christus, wo sich Sätze wiederholt gesagt werden, ne? Wünsche. Man fängt dann mit sich selbst an. Und sich zu wünschen, möge ich glücklich sein, möge ich gesund sein, möge ich sicher sein oder möge ich in Frieden leben. Und dann weitet man das aus, diese Wünsche, auf nahestehende Personen, auf neutrale Menschen oder auch auf Menschen. Und das ist im letzten Schritt, weil das ja der schwierige Schritt ist, auf Menschen, mit denen man Schwierigkeiten hat oder herausfordernde Situationen hat. Und das ist eine sehr wohltuende Meditation, gerade für Menschen. Also es gibt diese Selbstmitgefühlsmeditationen, das, was ich anfangs sagte, wenn man die Wünsche an sich selbst schenkt, dass Menschen, die sehr selbstkritisch sind, sehr unter Scham leiden, dass das sehr hilfreich für diese Menschen gerade ist. Ja.
Und es hilft auch dabei, sich weniger einsam zu fühlen. Da gibt es auch ja, verschiedene Bücher, die darüber berichten und so weiter. Also die Mitgefühlsmeditation ist für einen selber und die Metta-Meditation quasi in der klassischen Version ist eben auch, um sich weniger einsam zu fühlen. Und das klingt immer so ein bisschen weit hergeholt oder wie so Wuhu-Quatsch oder so, weil wenn ich zu Hause meditiere, was hat das damit zu tun, ob ich einsam bin oder nicht? Naja, eine Menge. Man kann ja auch in einer großen Gruppe von Menschen oder auf einer Party sehr einsam sein, wenn man sich mit niemandem verbunden fühlt. Das heißt, auch da wieder können wir uns verbunden fühlen, ohne das Haus zu verlassen und unser Gehirn dazu trainieren, um immer wieder uns selber daran zu erinnern, dass wir alle die gleichen Gefühle haben. Du hast es so schön gesagt, wir haben alle die gleichen Bedürfnisse. Wir wollen uns alle sicher und geliebt und gesehen fühlen. Und daran kann man sich immer erinnern, auch an mit dieser Metta-Meditation und immer wieder trainieren, dass das tatsächlich so ist und nicht, wenn man rausgeht, vielleicht in den Supermarkt oder so, denkt, die sind alle gemein und die sind alle böse, weil dem ist nicht so. Und da hast du auch eine Studie mitgebracht, mentale Trainings- und prosoziales Verhalten, also wie wir uns dann letztendlich diesen Menschen im Supermarkt gegenüber auch verhalten, das können wir auch quasi mit Meditation ändern oder wie ist das ja zu verstehen?
Genau, also das ist eine Studie von Böckler et al. 2018 erschien im Journal of Scientific Reports und da haben die genau diese Meta-Meditation über einen längeren Zeitraum, über 9 Monate durchgeführt und haben halt gesehen, dass dieses, wenn wir wirklich diese Meta-Meditation praktizieren, dass wir dann auch motivierter sind, altruistisch, prosozial uns zu verhalten. Also ich meine sogar auch, dass sie das auch erfasst haben, dass das tatsächliche Verhalten sich auch verändert. Also es ist nicht nur eine Sache in unserem Kopf oder so, sondern das hat wirklich auch einen Einfluss auf Verhaltensebene, was sehr, sehr wichtig ist.
Oh ja, gerade in der heutigen Zeit, das ist, kann man gar nicht oft genug sagen, dass Achtsamkeit nämlich sehr wohl politisch ist. Da haben wir auch schon eine Folge drüber gemacht und das möchte ich auch immer wieder betonen. weil oft der Eindruck entsteht, dass Menschen, die Achtsamkeit trainieren oder meditieren und sich mit ihrer Psyche oder ihren Gefühlen auseinandersetzen und so weiter, dass das so ein egoistischer Akt ist und man würde in einem Elfenbeinturm, in einem sogenannten sitzen und sich überhaupt nicht für die Welt interessieren. Dem ist nicht so, denn so wie unser Gehirn geformt ist, so werden wir dann handeln und so werden wir auch unsere Realität und eben die Realität unserer Familienmitglieder, unserer KollegInnen und allen Menschen, mit denen wir eben Kontakt haben, auch ändern und am Ende auch, wie wir mit der Demokratie umgehen und was wir wählen und wie wir denken über die Welt und wie wir die Menschen grüßen vielleicht im Supermarkt oder wo auch immer. Kommen wir zu den Risiken und Nebenwirkungen.
Ja.
Ich habe ja schon mal zitiert, ich habe mal irgendwo im Netz den Satz gelesen, da musste ich halt ein bisschen schmunzeln. Wenn man sich schon lange mit dem Thema beschäftigt, ist das halt ein bisschen witzig. Da hat eine Frau gesagt, ja, ich kann nicht zum Yoga und meditieren, weil dann fühle ich mich immer schlecht und das möchte ich nicht, deswegen habe ich aufgehört.
Ja, okay. Da müsste man wahrscheinlich nochmal differenzierter fragen, was sie mit schlecht irgendwie meint. Aber ich finde es wichtig, darüber zu sprechen. Diese Frage ist, ich sehe da unterschiedliche Dinge. Manche, die verteufeln dann die Meditation komplett und sagen so, das ist total gefährlich irgendwie so, das könnte irgendwelche Psychosen hervorrufen. Und andere sind dann zu sehr, dass sie sagen, ach, das hilft gegen alles und so und jeder kann es machen. Das stimmt ja nicht. Also die Wahrheit liegt wie immer in der Mitte und muss genau betrachtet werden. Und da gibt es eine Studie von Lindahl et al. 2017, die haben 60 Praktizierende und auch Meditationsexperten hinsichtlich ihrer Meditationserfahrung befragt. Also was passiert euch in Meditation? Alles ausgewertet und haben in verschiedenen Themengruppen eingeordnet, dass es zu Veränderungen, kognitiven Veränderungen kommen kann, aber auch Gefühlsveränderungen oder auch körperliche Ebene, um es ein bisschen konkreter zu machen. Es gibt schon Menschen, die berichten, dass sie Halluzinationen haben, auch retraumatisierende Erfahrungen oder dass sich der Schlaf verändert oder Veränderungen in der Motivation in beide Richtungen auch, ne? Das Wichtige, finde ich, was wir ergänzen sollten oder was auch die Autoren in dieser Studie sagen, ist, dass auch andere Tätigkeiten, beispielsweise Sport oder auch sogar Psychotherapie, mit Risiken und Nebenwirkungen verbunden ist. Also auch da kann es zu unerwünschten Wirkungen kommen. Und es gibt bis jetzt noch keine Hinweise darauf, dass bei Meditation häufiger solche Wirkungen auftreten. Und was ich ganz wichtig finde, ist, die Meditation muss man sich passend gestalten. Also zum Beispiel dieser Irrglaube, dass alle im Lotussitz sitzen müssen und die Augen geschlossen halten. Das führt, glaube ich, dazu, dass manche Menschen denken, sie könnten es nicht. Also ihr könnt eure Augen, wenn ihr zu unruhig seid oder wenn es euch gruselt oder so, könnt ihr total gerne auflassen und das ist trotzdem richtig. Und ich bin immer fasziniert, wenn ich das dann irgendwie in Workshops oder so sage oder auch bei PatientInnen, die denken immer so, hä, ich habe gedacht, ich würde es dann falsch machen. Ich so, nee, das ist überhaupt nicht so. Lasst die Augen leicht geöffnet und guckt ungefähr so einen Meter vor euch hin oder so. Das hilft schon, damit man sich innerlich nicht so unruhig fühlt.
Ich habe jetzt da auch wieder ganz viele Assoziationen gehabt, weil es gibt ja sehr, sehr viel, bei dem Gefühle getriggert werden und bei dem man manchmal anfängt zu weinen. Also ich habe schon Gespräche gehabt, da habe ich zum Beispiel erzählt, ich glaube, das haben wir hier auch schon mal kurz besprochen, dass es nach den Regenfällen in Valencia in Spanien, hat Spanien eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen. Und da habe ich so ein bisschen nachgedacht darüber, warum wir das nicht haben und habe so über Trauer so ein bisschen reflektiert. Und dann habe ich das mit einer entfernten Bekannten besprochen und die hat dann angefangen zu weinen. Ich weiß halt nicht, warum. Also ich meine nur, das passiert ja oft im Leben. Oder manche Menschen weinen nach dem Yoga im Shavasana. Sie haben eine Stunde ihren Körper auf eine bestimmte Art und Weise bewegt und dann kommt man zur Ruhe und liegt auf dieser Matte. Shavasana ist das, ne, wo man dann halt nochmal 3 Minuten so eine Art Meditation zur Ruhe kommt, sein Körper nachspürt nach dem Sport, nach dem Training. Ich habe schon von Menschen gehört, die da weinen. Oder es gibt eine sogenannte Colon-Hydrotherapie, wo man sich den Darm spülen lassen kann. Ich habe gehört, dass da viele Menschen weinen, weil sich da was löst und weil das wohl ein emotionaler Vorgang ist. Also so, weil du auch meinst, es ist ja nicht so, dass das nicht das ganze Leben auch Momente bereithält, will ich sagen, in denen bestimmte dunkle Gefühle vielleicht hochkommen und uns einfach irgendwie traurig machen oder uns Angst machen oder uns überwältigen, ne?
Ja, also das ist auch total normal, ne? Wenn man den Dingen Raum gibt, dann kommen sie auch. Wichtig ist, glaube ich, für euch, oder wir haben eine Folge gemacht, das könnt ihr dann einfach bei Google eingeben, dann findet ihr direkt die Folge Achtsam, traumasensitive Achtsamkeit. Es gibt bestimmte Modifikationen, die man machen kann. Also wir propagieren ja gar nicht, dass wir sagen, ja, Achtsamkeit für alle und immer, um Gottes Willen. Also eine Grundstabilität, also wenn jemand eine Psychotherapie braucht, sollte diese Person eine Psychotherapie machen, mhm, und nicht denken, nur wenn ich in Achtsamkeitskurs gehe, dann ist alles gelöst. Also das ist ja Quatsch. Das, da also genau hingucken, was benötigt ihr eigentlich wirklich. Und dann gibt es aber so Dinge einfach, ne? Also Weinen ist ja, wenn sich Emotionen lösen. Ich habe auch schon in Meditation geweint, um das mal an dieser Stelle zu normalisieren. Das ist aber was anderes, als wenn retraumatisierende Erinnerungen oder Erfahrungen, mhm, kommen, ne? Dann braucht ihr wirklich was anderes und auch professionelle Hilfe. Aber was manche auch sagen, ist während der Meditation, weil sie die Aufmerksamkeit so sehr Richtung Körper richten, dass sie dann zum Beispiel ihren Herzschlag total laut hören und dass es sie schier wahnsinnig macht, ne? Da kann es helfen, wenn ihr eure Aufmerksamkeit dann ganz bewusst auf was anderes lenkt. Also zum Beispiel einen Stein in der Hand haltet, die Augen öffnet oder so, ne? Oder eine Kerze anmacht oder so ein Sanduhr habe ich ja ganz oft auch, ne? Umdrehen und da die Aufmerksamkeit hinlenkt, weil wir haben ja eben schon gehört, dieser wichtige Wirkmechanismus, dieses Hin und Her der Aufmerksamkeit, wie ein Pendel. Also das lenkt ab und dann kommt ihr wieder zurück. Und zurück heißt nicht unbedingt zum Atem, weil das nicht für jeden ist der Atem das beste Objekt, ne? Oder auch Müdigkeit, ne? Das passiert, ne? Ich mache oft so einen Zyklus durch, wenn ich sehr gestresst bin. Ich bin erst ultramüde, also ich könnte direkt einschlafen beim Meditieren und dann kommen bei mir die Verspannungen, weil sich das alles so entlädt und dann komme ich so ein bisschen mehr in die Ruhe. Und diesen Zyklus mache ich oft bei Retreat so durch, ja, und dass ihr da beobachtet und gut zu euch seid, ne?
Genau darauf wollte ich aber hinaus, also dass wir eben beim Meditieren, also ne, was im normalen Spektrum, wie gesagt, das Wort habe ich ja so schön von dir gelernt, was im normalen Spektrum ist, also weinen ist im normalen Spektrum, wollte ich sagen.
Ja. Ne? Genau, ja. Das gehört dazu. Ja.
Genau, das ist okay. Man muss nicht sagen, ich mache das falsch oder ich bin absolut nicht dafür geeignet zu meditieren, weil ich habe geweint. So, darauf wollte ich nur noch ganz kurz hinaus.
Ja, das ist wichtig. Ja, genau. Ne?
Oder ich habe genau das, was du eben beschrieben hast. Ich habe mich total angespannt gefühlt. Dann war ich müde. Dann war es so und dann ist das passiert. Also kann ich nicht meditieren. Ich kann es einfach nicht oder so. Nein, das gehört alles dazu und ist im normalen Spektrum der Dinge, die passieren und die passieren dürfen und die total gut und heilsam sind auf dieser Reise.
Ja, und das ist dann wichtig, wenn ihr solche Erfahrungen macht. Also ich rate ja auch sehr, das vielleicht mit einer Gruppe zu machen, wo auch erfahrene AnleiterInnen dabei sind, die ihr dann ansprechen könnt oder so. Oder auch Yoga oder so, ne? Da hat man ja dann Instructor oder so, da kann man da auch nachher fragen. Und bei der Meditation auch so. Wenn ihr total neu damit seid und euch unsicher fühlt, dann geht in eine Gruppe, dann könnt ihr das gut besprechen. Das ist dann vielleicht nochmal sehr unterstützend, da jemanden zu haben an der Seite.
Was hast du uns denn für eine Übung mitgebracht?
Ich habe jetzt eine geleitete Meditation mitgebracht, gerade für Menschen, die vielleicht auch so Schwierigkeiten haben, sehr überflutet werden durch Gedanken oder so oder auch unangenehme Körperempfindungen haben. Aber es ist eine geleitete Meditation, die könnt ihr im Sitzen, aber auch im Liegen machen.
Wir haben mal einen Beginners Guide zusammengefasst mit ein paar zentralen Fragen zum Thema Meditation. Vielen Dank euch, dass ihr wie immer diese Zeit mit uns verbracht habt, in der Hoffnung, dass euch diese Übungen, die Mai Hyung ja auch immer für uns macht und anleitet, wirklich gut tun, natürlich, auch wenn es vielleicht ein Hoch und Runter ist und eine Gefühlsachterbahn, das darf alles sein und das ist ja eben auch die Achtsamkeit, das Dasein zu lassen, es nicht zu bekämpfen, nicht zu sagen, oh nein, das ist falsch, das muss gehen, sondern es einfach da sein zu lassen. Deswegen, wie immer, vielen Dank. Teilt diese Folge gerne und dann sage ich Mai Hyung und bitteschön.
Dies ist eine geleitete Meditation. Ich lade dich ein, eine aufrechte und bequeme Sitzhaltung einzunehmen. Du kannst diese Übung ganz auf deine Bedürfnisse anpassen und sie auch im Liegen oder im Gehen machen. Wenn du magst, kannst du die Augen auch leicht geöffnet lassen. Nun lade ich dich ein, Kontakt mit dem Boden aufzunehmen und zu fühlen, wie der Boden, deine Füße oder deinen ganzen Körper im Liegen trägt. Nehme nun Kontakt mit deiner Atmung auf. Dazu kannst du deine Nasenflügel beobachten oder deine Hände auf deinen Bauch legen und einfach beobachten, wie sich die Bauchdecke sanft hebt und wieder senkt. Wenn du soweit bist, kannst du deine Aufmerksamkeit nun auf einen Gegenstand in deinem Raum lenken. Wenn du deine Augen geschlossen hattest, kannst du sie nun öffnen. Richte deine Aufmerksamkeit auf grüne Gegenstände in deinem Raum. Du kannst die Gegenstände innerlich aufzählen. Wie viele grüne Gegenstände kannst du sehen? Und dann zur nächsten Farbe gehen. Rote Gegenstände, blaue Gegenstände. Und so mit deiner ganzen Aufmerksamkeit bei diesen farblichen Gegenständen bleiben. Solltest du während der Übung eine innerliche Unruhe spüren oder andere körperliche Empfindungen, die unangenehm sind, lade ich dich ein, diese ganz bewusst wahrzunehmen und vorsichtig deine Aufmerksamkeit wieder nach außen zu lenken. Im nächsten Schritt kannst du deine Aufmerksamkeit nun auf Geräusche in deinem Raum lenken. Vielleicht hörst du deinen Computer, den Verkehr draußen, deine Heizung. Nimm den Klang einfach als ein Klang wahr. Beobachte die Qualität der Klänge. Sind sie tief, dumpf oder hell? Vielleicht kannst du auch Musik hören. Und nun richte deine Aufmerksamkeit auf Empfindungen, haptische Empfindungen. Du kannst mal den Oberschenkel berühren. Vielleicht spürst du jetzt den Stoff deiner Hose, den Stuhl, auf dem du sitzt, oder das Bett oder die Unterlage. Richte deine Aufmerksamkeit immer wieder auf das, was du im Außen fühlen kannst, über den Körperkontakt, über den Kontakt mit deinen Händen. Auch im Alltag kannst du immer wieder deine Aufmerksamkeit kurz nach außen lenken und dich so ankern und erden. Wir kommen nun langsam zum Ende der Übung. Nimm noch einmal 3 tiefe, kraftvolle Atemzüge. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben. Thank you.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Donnerstag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.